Herzlich willkommen zum Podcast Flötenfragen. Hier dreht sich alles rund um das Thema Flöte. Mit und von Saskia Worf. Herzlich willkommen zum Podcast Flötenfragen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr hört, ich bin ein bisschen angeschlagen, ein bisschen nasal. Ich hoffe, es ist nicht allzu nervig. Aber ich hatte gerade den Impuls, eine Folge aufzunehmen und diesem Impuls möchte ich direkt nachgehen. Denn ich hatte eine Unterrichtsstunde vor ein paar Tagen mit einer Schülerin und habe da einen Tipp gegeben, den ich schon öfter gegeben habe im Unterricht und den ich auch hier in diesem Podcast auch schon in verschiedenen Folgen mal angesprochen habe. Und ich würde gerne diesem Tipp eine ganze Folge widmen. Und der Titel sagt ja schon aus, worum es geht. Nicht üben ist auch eine Lösung. Und würde das gerne ein bisschen erläutern, denn natürlich will ich jetzt nicht, dass irgendwie Leute, die hier zuhören, denken, so ja, die Saskia hat gesagt, ich muss gar nicht üben, also werde ich von selbst besser. Nein, darum geht es auf jeden Fall nicht, sondern es geht eher darum, sich in verschiedenen Situationen, in denen man sich so befinden kann, die werde ich gleich ein bisschen erläutern, was ich damit meine, ist manchmal die bessere Lösung oder überhaupt auch wirklich eine Lösung ist, die man sich bewusst machen darf, das Üben sein zu lassen, das Spielen auch sein zu lassen. Ich sage gleich, es gibt einen Unterschied, ne? Ob ich jetzt an etwas übe oder ob ich sage, ich nehme das Instrument einfach in die Hand und spiele ein bisschen vor mich hin, dann ist das auch völlig fein. Dann kann ich trotzdem spielen und irgendwie ja Freude haben beim Spielen, ne? Leichtigkeit etc. Das ist ja mir einfach auch sehr, sehr wichtig zu vermitteln. Es geht jetzt hier nicht darum, immer nur penetrant irgendwie an irgendwelchen Zielen zu arbeiten und Strategie und Üben und Übepläne und etc. Alles total fein und alles auch sehr, sehr wichtig, wenn man vor allem große Ziele hat, die man erreichen möchte auf dem Instrument oder ne, Baustellen bearbeiten möchte, dann sind Strategien und Tools und vielleicht auch Pläne sehr, sehr wichtig. Es kann aber auch sein, dass du eher so der Typ bist, der so mehr so Team-Kreativ-Üben ist. Auch das ist super individuell. Es kommt ein bisschen darauf an, wie dein Gehirn strukturiert ist und wie du lernst. Das ist nichts, was ich hier irgendwie verallgemeinert sagen möchte. Aber es gibt ja so Momente, und da fühlst du dich jetzt vielleicht gesehen, und dazu möchte ich natürlich auch ein bisschen aus meinem Nähkästchen plaudern, weil ich das im Unterricht auch gemacht habe und es sehr, sehr gut ankam bei der Schülerin. Es gibt so Momente, wo man stagniert. Fachjargon, man nennt das Lernplateau, darüber habe ich hier auch schon das ein oder andere Mal gesprochen. Also alle Pädagoginnen und Pädagogen hier, ist auch völlig egal, jetzt ob Querflöte oder andere Fachrichtungen. Lernplateaus sind in der Lernkurve bzw. in der Lernbiografie eines Menschen total normal. Und zwar egal, was man lernt und egal, welche, ob es eine Fähigkeit ist, ob es eine Sprache ist, ob es ein Instrument ist oder whatever it is, Lernplateaus sind total normal. So, Schritt 1, das annehmen. Schritt 1, das akzeptieren. Das ist normal. Und das ist völlig okay, dass es Phasen gibt, in denen man das Gefühl hat, man kommt nicht voran. Das ist so ein bisschen die eigene Sicht auf das Ganze. Es ist nicht so, dass man so gar nicht vorankommt, aber ich kenne das natürlich zu Genüge. So Phasen, wo man das Gefühl hat, man steckt fest. Es entwickelt sich nichts. Das Gefühl, man tritt auf der Stelle. So. Ich habe dieser Schülerin aus meiner Studienzeit erzählt und das möchte ich gerne hier jetzt an der Stelle auch tun. Ich hatte diese Lernplateaus. Das muss man sagen, im Querflöten, also überhaupt im Musikstudium, im künstlerischen Studium vor allem, ist die Übezeit am Tag sehr, sehr hoch. Und ich habe hier auch schon mal darüber gesprochen, dass man nicht in Stunden rechnen soll. Und ne, das in der einen Folge habe ich ja über Qualität statt Quantität gesprochen. Aber natürlich geht es in einem berufsausbildenden Studium, wie in dem ich war, für Flöte und auch Klavier. Im Klavierstudium habe ich nicht künstlerisch studiert, da habe ich mit dem Studienabschluss Instrumentalpädagogin studiert, aber trotzdem habe ich auch viel Klavier geübt natürlich. Aber bei der Flöte war es dann schon in den Peak-Phasen, in den Hochphasen, vor allem vor Prüfungen, bin ich doch schon auf 6, 7 Stunden gekommen. Mit allem. Also das waren nicht 6 Stunden effektives Üben, sondern da waren halt viel Durchläufe drin. Aber wenn ich so einen Durchschnitt rechnen müsste, dann bin ich am Tag schon mal auf meine, ja, 4 Stunden bin ich eigentlich immer gekommen. Also ich habe meistens, wenn ich viel am Tag hatte, und ich habe ja auch viel gemacht in meiner Studienzeit neben dem Studieren, also Unterrichten, Arbeiten, Bibliotheksdienst, weil ich auch mein Studium selbst finanziert habe und mein Instrument vor allem selbst finanziert habe, die Querflöte, die ich mir im Studium kaufen musste und hier gar keine Kohle, ja, bin ich meistens morgens irgendwie von 8 bis 10 im Überraum gewesen und habe dann vielleicht mittags nochmal ein Stündchen gemacht, wenn es irgendwie ging, und habe dann abends manchmal auch nochmal 2 Stunden geübt. Also auf 4 bis 5 Stunden kam ich im Durchschnitt eigentlich immer. Und dann dazu kamen Proben. Das heißt, ich habe durchaus an manchen Tagen irgendwie 7 Stunden die Flöte in der Hand gehabt. So wie halt ein normaler Arbeitstag von Menschen, die am Laptop sitzen oder so. So lange habe ich halt das Instrument in der Hand gehabt. Das habe ich im Moment nicht. Das ist auch gut so. Also ich spiele wahnsinnig gerne und ich bereite mich auch gerne immer auf Konzerte oder auf Unterrichtsstunden vor und halte so mein Niveau. Habe so meine Überroutine gefunden für mich, die zeitlich gut in meinen Alltag passt heute. Aber das hat natürlich nichts mehr damit zu tun, wie ich früher geübt habe. Aber aus dieser Zeit kommt jetzt die Erkenntnis, die ich mit euch teilen möchte. Denn an diesen Tagen, das war jetzt ein kleiner Ausuferer, aber vor allem für die, die jetzt vielleicht auch neu hier in diesem Podcast sind, um so ein bisschen euch abzuholen. Insgesamt habe ich fast 10 Jahre studiert, davon 17 Semester Querflöte. Wenn man mein Jungstudium mitrechnet, waren es sogar 21. Also ich habe ja noch ein Jungstudium gemacht vor meinem Studium. Ich habe also lange Flöte studiert und ich hatte diese Lernplateaus mehrfach am Tag. Das, was viele Laienflötistinnen und Flötisten, ich sag mal, innerhalb ihrer Übewoche, wo sie, ja, die meisten üben ja irgendwie, weiß das ich, zwischen 2 und 3 Mal die Woche. Manche vielleicht auch jeden Tag, dann ein bisschen kürzer. Ne, also man hat ja so sein Pensum. Und wenn ihr euch jetzt überlegt, das Pensum, was viele Laien in einer Woche haben, das hatte ich an einem Tag. Oder das haben wir im Profibereich, die das studieren, halt an einem Tag. Und das heißt, diese Lernplateaus hatte man mehrfach, habe ich mehrfach am Tag gehabt. Das heißt, ich hatte mehrfach am Tag das Gefühl, ich stagniere. Ich komme gerade nicht voran. So, und irgendwann, das hat ein bisschen gebraucht, aber irgendwann habe ich dann festgestellt, dass wenn das eintritt, das Beste, was ich machen kann, ist aufhören. In dem Moment aufzuhören und zu sagen, ich lasse die Flöte jetzt kurz stehen. In meinem Fall waren das dann halt eben Pausen, die ich an dem Tag gemacht habe. Spätestens dann, wenn ich das Gefühl hatte, ich komme nicht mehr voran, ich stagniere oder ich bin frustriert, es passieren mir viele Fehler. Ich verliere gerade die Motivation, an der einen Stelle weiter zu üben. Es gibt natürlich dann auch die Taktik zu sagen, okay, dann ich wechsle mal das Stück, ich wechsle die Übung, ich spiele einfach ein bisschen frei. Ich habe auch oft dann improvisiert oder so oder habe irgendeinen Durchlauf von irgendwas gemacht, um mich mal abzulenken von der Stelle. Das ist natürlich auch eine Option, dass man einfach sagt, ich übe jetzt gerade mal was anderes oder ich spiele. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass das, was am besten zieht, eine Pause ist. Oder sogar einen ganzen Tag oder mal ein Wochenende auszusetzen. In meinem Fall jetzt. So, übertragen auf jemanden, der jetzt nicht am Tag 4, 5 Stunden Flöte spielt, will ich genau das mitgeben. Nicht üben ist auch eine Lösung. Also es ist definitiv eine Lösung und für mich eine der produktivsten tatsächlich, das Instrument zur Seite zu legen. Denn, jetzt kommt ein bisschen mein Neuro-Nerd durch, ich bin ja auch auf Neuro-Fachebene sehr, sehr belesen und habe mich damit viele, viele Jahre beschäftigt, weil ich es hochinteressant finde, wie unser Gehirn funktioniert, unser Nervensystem. Unser Gehirn lernt in den Pausen. Die Daten, die wir quasi reingeben, die Reize, die wir setzen beim Üben, wie beim Sport ist es auch so, ne? Die werden verarbeitet in der Pause. Ihr könnt euch das bei einem Muskel auch, ich erkläre das immer gerne im Unterricht wie beim Sport. Ne? Wenn ihr jetzt überlegt, ihr macht Krafttraining oder ihr geht schwimmen oder ihr geht laufen oder ihr geht Tennis spielen, whatever it is. Ne? Der Muskel oder die Muskeln, die da betroffen sind von dieser Sportart, und in der Regel ist das ja irgendwie überwiegend der ganze Körper, aber es gibt halt Muskelgruppen, die sind beanspruchter. Ne? Wenn ich jetzt überlege, ich mache zum Beispiel 2-mal die Woche Krafttraining. Der Muskel bekommt einen Reiz im Training, ne, zum Beispiel mit einem Squat, ne, also ein Ausfallschritt oder Squats, ne, also Beintraining. Der bekommt einen Reiz und der Muskelwachstum und die Entwicklung sozusagen, dass der Muskel checkt, oh, wir brauchen hier mehr Kraft, wir brauchen hier mehr Masse, ne? Das passiert in der Pause. Das passiert dann, wenn ich im Bett liege und mir eine Netflix-Serie reinpfeife. Das passiert dann, wenn ich in die Sauna gehe. Das passiert dann, wenn ich auf der Yogamatte mich in die Shavasana-Position lege, auf den Rücken und entspanne. Dann passiert der Wachstum. So, ich habe hier schon drüber gesprochen. Ich habe in meinem anderen Podcast Manage Musik schon darüber gesprochen. Wenn wir Instrument spielen, ist das Hochleistungssport. Ob wir es jetzt professionell machen oder nicht, ist scheißegal. Ein Instrument zu spielen, vor allem die Querflöte, also Holzblasinstrumente, ist ein Hochleistungssport. Also ich will nicht sagen, dass andere Instrumente weniger Hochleistungssport sind. Ich will es nur sagen, Blasinstrument zu spielen, da kommt neben der ganzen muskulären Beanspruchung des Oberkörpers, der Finger, der Hände, der Unterarme, der Oberarme, der Lippen etc., also der ganzen muskulären Anspannung und Kraft und Kraftausdauer und Schnelligkeit und Fingerfertigkeit und was wir nicht alles brauchen, kommt auch noch das Thema Atem dazu. Na, das ganze Atemsystem. Das heißt, das ist Hochleistungssport. Diese Muskeln müssen ja auch erstmal da sein. Und dann gibt es manche Menschen, die gehen dann hin und sagen, hey, keine Ahnung, ich übe irgendwie so meine 2 Stunden innerhalb einer Woche und macht dann mal hier eine Viertelstunde, hier mal eine halbe Stunde, sondern haben die auf einmal frei, weil die zum Beispiel Urlaub haben oder weil die auf einmal mal ein bisschen Zeit mehr haben für sich und dann üben die plötzlich am Tag eine Stunde oder anderthalb, weil sie einfach mal die Zeit haben. Ja, das ist ungefähr so für den Körper, wie wenn ihr Lauftraining macht und ihr könnt aktuell so 3 Kilometer am Stück laufen und dann seid ihr auch schon durch. Und dann lauft ihr an dem einen Tag halt irgendwie 7 oder 10. Was passiert dann mit dem Körper? Ihr könnt dann 2 Tage lang nicht gehen, weil ihr habt dann 2 Tage Muskelkater. Ist fuck. So, und das ungefähr so könnt ihr euch das auch vorstellen. Das heißt, was halt auch passieren kann, wenn man überfordert ist, weil das System erstmal die ganzen Reize, die man reingibt, gar nicht verarbeiten kann, ist so wie so ein Block vorzuschieben, wie so ein Rollladen runterzumachen und sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und das ist das, was wir als Lernplateau empfinden. Das ist nämlich dieses Gefühl von Stagnation. Das heißt nicht, dass man nicht genug geübt hat. Das heißt nicht, dass man die falschen Methoden angewendet hat, sondern das heißt erstmal System Overload. System voll. Zwischenspeicher voll. Das Gehirn könnt ihr euch auch so vorstellen. Ich versuche es immer so zu erklären. Es ist natürlich nicht wie ein Computer zu erklären, weil wir haben keinen Datenspeicher im Gehirn. Das ist nicht wie, dass man irgendwie einen USB-Stick reinstecken kann und dann downloadet man sich Informationen. So hat man früher gedacht, ne? Dieses Bild von man schüttet Wissen in den Kopf. Da gibt es auch so, ne, die alte Lerntheorie, die man früher dachte, das Gehirn lernt. So lernt es leider nicht. Sondern das Gehirn generiert Wissen, generiert Bewegungsabläufe, generiert durch Erfahrungen lernt das Gehirn und kann so Datenpakete abspeichern. Es ist also ein Datenerzeuger und kein Datenspeicher. So, und das muss man dazu wissen, denn wenn ich einen Overload habe, wenn mein Gehirn und mein Nervensystem voll ist und quasi keine neuen Informationen mehr aufnehmen kann, dann passiert das, was wir als Stagnation empfinden. Dann ist auf einmal so, ich komme nicht voran. Ich kriege das Tempo nicht schneller. Saskia, ich komme einfach nicht über Tempo XY hinaus. Bis dahin und dann geht es nicht weiter. Okay. Und jetzt kommt's, in solchen Situationen rate ich meinen Schülerinnen, Pause zu machen. Da gucken die mich an wie ein Auto und sagen, wie jetzt? Ich soll nicht üben. Ja, üb mal 3 Tage nicht. Dasselbe mit dem Klang. Na, wenn man sehr viel am Klang arbeitet, sehr viel mit Übungen. Ich habe ja hier auch schon über den Klang gesprochen. Es gibt dazu tolle Webinare von mir, wenn ihr euch damit beschäftigen wollt. Schaut mal in die Shownotes. Wo ich ganz, ganz viel Tools teile, Wissen teile, ne, Tonerzeugung, wie kann ich meinen Klang verbessern. Ne? Wenn man viel an solchen filigranen Dingen auch übt, wie zum Beispiel dem Ansatz, Luftführung und so weiter. Und dann merkt man irgendwann, es geht nicht voran. Ich habe das Gefühl, es funktioniert gar nichts mehr. System-Overload. Was machen wir dann? Reset. PC mal runterfahren. Neustart, um jetzt mal in dem Bild von dem Computer zu bleiben. Wenn ich ein System-Overload habe und der Zwischenspeicher im Gehirn, also unser Bewusstsein, mit dem wir unseren Moment erleben sozusagen, das ist das, ne, mit dem wir gerade mit dem du gerade zuhörst. Nennt sich Ultra-Kurzzeitgedächtnis übrigens, ist der Begriff dafür. Das ist das, wie wir den Moment erleben. Dann gibt es Kurzzeitgedächtnis. Das ist so, dass wir bestimmte Dinge gut abspeichern können. Manche Menschen können sich da mehr behalten, manche Menschen weniger. Ne? Sowas wie eine Aufgabe sich zu behalten, bis man sie dann aufschreiben kann und so weiter. Und dann gibt es das Langzeitgedächtnis. Und dasselbe gibt es im Körper. Und das Körpergedächtnis, der Körperspeicher, ne, wie er sich Bewegungen zum Beispiel dann automatisiert speichert, ist so viel größer als der Wissensspeicher, den wir im Kopf haben. Und darauf zähle ich auch immer ab, und nicht nur ich, sondern viele andere Menschen auch. Denn der Körper, wenn der Körper es mal gecheckt hat, wenn die Finger wissen, was sie zu tun haben, wenn sie Finger verstanden haben, wie sie sich zu bewegen haben, wenn die Ansatz-Gesichtsmuskulatur verstanden hat, wie sie bestimmte Töne so formt, auch intonationsmäßig und so weiter, das ist alles am Ende unterbewusst, läuft automatisch ab. Das ist das Körpergedächtnis. Das sitzt in unserem Körper, das Nervensystem steuert das. Wird vom Gehirn gesteuert natürlich, Schaltzentrale, aber das ist nichts, was man bewusst ausführt. Und auch an der Stelle nochmal der Hinweis, 95% unserer Gehirnaktivität läuft unterbewusst ab. 95 fucking Prozent. Das heißt, 5% haben wir bewusst und können wir steuern. Die anderen 95% laufen einfach, Dank sei Gott. Sei dankbar dafür, dass das geht, ansonsten würden wir noch viel mehr Overloads haben. So, also dieses Gefühl von Stagnation, dieses Gefühl von, ich komme nicht weiter, dieses Gefühl von, ich bin unmotiviert, ich habe keinen Bock mehr, ich bin frustriert. Das darf alles sein. Es ist völlig okay. Entspann dich. Du bist nicht allein. Das war auch ein Satz, der mir diese Schülerin, in der ich diesen Unterricht hatte, ich muss mal kurz einen Schluck Wasser trinken, der dieser Schülerin so geholfen hat, als ich gesagt habe, du bist nicht allein damit. Wir Profis haben das auch. Wie gesagt, ich hatte das mehrfach am Tag. Ich hatte mehrfach am Tag den Moment, dass ich dachte, sag mal, bin ich dumm? Natürlich bin ich nicht dumm. Ich habe es auch irgendwann geschnallt. Also es hat ein bisschen gedauert. Aber so die ersten Jahre in meinem Studium habe ich wirklich gedacht, ich bin bescheuert. Bis ich es irgendwann mal geschnallt habe und dachte, ach Moment, ich brauche ja Pausen. Und einen Pausentag zu machen, das habe ich echt erst 2017 angefangen. Ich habe 2013 angefangen mit meinem Pädagogikstudium in Mainz. Könnt ihr euch mal ausrechnen, wie viele Jahre ich geübt habe, ohne einen Pausentag bewusst zu machen. Ich habe manchmal unbewusst Pausentage gemacht, ne? Aber nicht bewusst, dass ich mir einen Tag in der Woche ausgeblockt habe, wo ich sage, da wird nicht geübt. Da wird nicht mal gespielt. Da habe ich Panik bekommen, weil ich dachte, ja, aber das ist doch ein ganzer Tag, den verliere ich doch dann. So, und all diese Ängste, all diese Gedanken, ich fühle das alles. Ich könnte allein dazu jetzt noch 3 Folgen machen, werde ich wahrscheinlich auch tun, jetzt nicht heute, aber aus dem Nähkästchen zu plaudern und so, ne? Aus meiner Überbiografie. Weil ich weiß, dass das immer hilft, wenn ich das meinen Schülerinnen und Schülern erzähle im Unterricht. So, du bist nicht alleine. Und egal, wer jetzt hier gerade zuhört, egal in welchem Stand du bist, egal wie viel du schon Erfahrung hast, wie lange du Flöte spielst, ist scheißegal. Diese Stagnationsmomente, diese Lernplateaus wirst du immer haben. Es wird Phasen geben, wo du mehr Lernplateaus hast und es wird Phasen geben, wo es mal ein bisschen flüssiger läuft. Auch das ist völlig normal. Und mir ist mit dieser Folge unfassbar wichtig, dir das Gefühl zu vermitteln, dass das okay ist, dass du das akzeptieren darfst und das Beste, was du in dem Moment machen kannst, wenn du das spürst, es zeigt sich, wie gesagt, durch Motivationsverlust. Das kann auch mal mehrere Tage anhalten. Dieses Gefühl von, ich bin zu blöd, ich krieg's nicht hin. Wieso ist das so schwer? Diese Gedanken, die dann kommen. Was ist denn daran so schwer? Ich habe das doch jetzt schon in 15 verschiedene Arten geübt. Wieso geht das nicht? Vielleicht ist das Stück einfach zu schwer. Oder auch immer schön, I love it, wenn es im Unterricht kommt, aber vielleicht brauche ich eine andere Flöte. Sorry, ich lache euch nicht aus, wenn ich jetzt lache. Ich muss nur lachen, weil das sind alles so Gedanken vom Ego. Und ich, mittlerweile die Leute, die hier länger zuhören, wissen, ich verbinde hier verschiedene Expertisen. Ich bin hier nicht nur Instrumentalpädagogin, sondern ich bin eben auch Yogalehrerin, ich bin Mentaltrainerin. Ich habe mich sehr viel mit Therapie auch mit Psychologie beschäftigt, mit Neurobiologie. Also ich bringe hier verschiedene Expertisen zusammen. Und das Ego ist natürlich beim Üben auch laut. Und solche Gedanken wie, vielleicht ist die Flöte das Problem, das ist immer ein Indiz dafür, dass sich das Ego meldet und nicht eingestehen möchte. dass da vielleicht auch was anderes dahinter stecken könnte. Ja, wenn die Querflöte nicht funktioniert, safe, brauchen wir nicht drüber zu reden. Also wenn man zum Beispiel in der tiefen Lage keine Töne rausbekommt, weil die Klappen nicht decken, dann liegt es auch an der Flöte. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, in 98% der Fälle liegt es nicht an der Flöte. Und auch was Klang angeht, ne? Ganz oft so, ja, vielleicht brauche ich eine andere Flöte und dann klinge ich besser. Nein. Wenn ich oder jeder andere Profi, den ich kenne, auf einer Yamaha 211er, Hashtag Werbung unbezahlt, einen geilen Sound rauskriegen kann, liegt es nicht am Instrument. Auch dazu werde ich nochmal eine Folge machen, weil mir das ganz wichtig ist. Nicht, weil ich irgendjemandem die Illusionen nehmen möchte, denn natürlich ab einem gewissen Grad merkt man, okay, ich komme hier nicht mehr weiter auf dem Instrument und es ist vielleicht dran, mal ein neues Instrument zu holen, ein Upgrade zu kriegen. Gerade wenn man auf einer Schülerflöte spielt und man merkt, man braucht mehr, man möchte sich verbessern, man möchte noch mehr klanglich rausholen. Aber wenn ich auf einer 211er Yamaha-Flöte Mozart-Konzert spielen kann, dann liegt es nicht am Instrument. Also schön, meine ich. Also Mozart kann man natürlich auch mit wenig Klang spielen. Es geht auch. Ne, ihr versteht, was ich meine. Weil das war immer so das Credo von meinem Prof auch. Das hat er auch zu uns immer gesagt. Ihr müsst auch auf einer, ich sag mal, Schrottflöte performen können. Denn es kann passieren, ne, dann ist irgendwas mit der eigenen Flöte, irgendwie ganz spontan vor einem Konzert und dann heißt es, man organisiert irgendwie eine Ersatzflöte, weil man hat vielleicht selber keine Zweitflöte zu Hause. Und dann das Einzige, was irgendwie da ist, ist irgendein Schülerinstrument. Ja, ich hätte kein Problem damit. Ich würde auch auf einer Schülerflöte Weihnachtsoratorium spielen. Hätte ich überhaupt keine Sorge vor. Natürlich würde das auf meiner Flöte besser klingen, brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber das meine ich, ne? Also, dass man dann auf einmal anfängt, irgendwie im Außen nach Gründen zu suchen, warum das jetzt so ist. Wenn das passiert, dann ist dann Ego am Start. Wenn auf einmal solche Gedanken kommen, eben wie ich schon sagte, ne, so ja, dann ist das vielleicht einfach nicht dein Ding. Das Stück ist vielleicht einfach, ne, dann mag, weiß ich nicht, ne, diese Gedanken, die dann kommen. Wenn das passiert, Flöte wegstellen, mal tief durchatmen, vielleicht sich mal kurz bewusst machen, was da gerade passiert und Pause machen. Entweder einfach mal für eine halbe Stunde Pause machen, wenn man die Möglichkeit hat, am selben Tag nochmal zu spielen und ansonsten das Instrument wegzupacken und zu sagen, that's it. Ich sage sonst auch immer, bitte nicht mit Frustrationsgedanken aufhören, also wenn möglich, irgendwie noch irgendwie mit was Schönem aufhören, irgendwas, was einem Spaß macht, irgendwie ein kleines Stück, was man gerne spielt, nach Möglichkeit, ne? Also manchmal ist aber auch der Moment so, okay, I'm done. Dann ist auch das in Ordnung. Aber ich versuche sonst immer mit irgendwas Lockerem aufzuhören, weil sonst gräbt sich das auch so ein bisschen in den Kopf und beim nächsten Üben ist man eher schon mit so einer schlechten Stimmung dabei. Nicht üben. Und auch wenn man schon merkt, deswegen heißt die Folge so, wenn man am Tag schon merkt, boah, heute ist nicht mein Tag. Heute ist nicht mein Tag. Dann lass es. Nicht üben ist auch eine Lösung. Es ist okay. Es ist in Ordnung, auch wenn du es dir vorgenommen hast. Und ich spreche jetzt auch hier zu allen, die studieren. Ich spreche jetzt auch hier zu allen Profis, die zuhören. Ganz egal, was ihr beruflich mit der Flöte macht. Nicht üben ist auch eine Lösung. Es ist okay. Es ist auch mal okay, 3 Wochen nicht zu üben. Hat sie nicht gesagt. Doch, wisst ihr, wann ich das letzte Mal wirklich Flöte geübt habe? Also mit üben meine ich, an irgendeinem Stück zu arbeiten. Im Dezember. So, das, was ich gerade mache, ist mein Level zu halten. Mit Übungen, weil ich natürlich weiß, was ich brauche, damit ich mein Level halten kann. Damit, wenn jetzt morgen irgendwie eine Anfrage reinkommt und ich soll nächste Woche irgendwo spielen, dass ich dann da nicht stehe und sage, ja, keine Ahnung, ob meine Flöte noch funktioniert. So, weil ich nun mal momentan nicht überwiegend flötistisch auftrete. Ich möchte, dass es zwar wieder mehr wird, aber im Moment ist es halt nicht so. Das heißt, im Moment übe ich nicht viel. Also ich übe das, was ich brauche, um mein Level zu halten. Und das ist wesentlich weniger, als wahrscheinlich viele glauben. Und so wirklich, wie gesagt, an einem Stück zu arbeiten, habe ich im Dezember, Anfang Dezember, so bis Mitte Dezember habe ich noch an einem Rautavaara Flötenkonzert geübt. Das will ich jetzt auch wieder weitermachen. Da freue ich mich auch sehr drauf, weil ich da total Lust drauf habe, dieses Stück zu performen, weil ich das damals nur so, ja, am Rande im Studium gelernt habe. Und auch wieder andere Stücke aufzufrischen und so. Ich habe da richtig Bock zu, aber ich habe das einfach lange nicht gemacht. Und es schadet nicht. Ich hatte das auch in den letzten Jahren öfter, dass ich mal Phasen hatte von 3, 4, 5 Wochen, wo ich gar keine Flöte gespielt habe und gedacht habe, oh mein Gott, wenn ich jetzt die Flöte wieder auspacke. So, ich habe nicht bei Null angefangen. Natürlich habe ich nicht bei Null angefangen. Und das wird auch bei euch nicht so sein. Es ist okay. Es ist völlig okay, mal nicht zu üben. Es ist auch völlig okay, sich das ganz bewusst zu machen, dass die Prioritäten sich vielleicht gerade mal verschieben. Gerade wenn es nicht euer Job ist. Aber auch wenn es euer Job ist, ist auch in Ordnung. Was ich damit sagen will, ist, wenn man mal nicht übt, ob das jetzt ein Tag ist oder mehrere Tage oder mehrere Wochen, ist es kein Beinbruch. Es liegt niemand im Sterben. Entspannen wir uns mal alle ein bisschen. Mir ist, wie gesagt, ganz wichtig zu sagen, wenn du an einer Baustelle oder an Baustellen arbeiten möchtest oder Stücke erarbeiten möchtest, dann ist eine Kontinuität und eine Qualität im Üben super wichtig. Darum geht es mir heute nicht. Mir geht es darum, für alle Menschen da draußen, die öfter Motivationsprobleme haben und dann irgendwie mit der Brechstange versuchen, vergiss die Brechstange, leg die Brechstange weg. Lassen wir das mit der Brechstange. Wenn du das Gefühl hast, du hast eine Stagnation, Lernplateau, du kommst gerade nicht voran, leg die Flöte weg. Das ist, that's the key. Ich wünschte, mir hätte das jemand früher gesagt. Deswegen spreche ich es jetzt hier aus. Nicht üben ist auch eine Lösung. Und zwar eine, die man ganz bewusst treffen kann und sagen kann, okay, dann ist es das heute nicht. Dann übe ich jetzt halt heute nicht. Dann übe ich vielleicht auch mal 3 Tage nicht. Und der Knaller ist, jedes Mal, ich habe die Erfahrung so oft in meinem Leben gemacht, auch auf dem Klavier. Auf dem Klavier war es fast noch krass spürbarer, für mich persönlich. Das ist nur meine Wahrnehmung. Was auf einmal alles ging, was für Sprünge auf dem Klavier auf einmal gingen. Und ich dachte, hä? Krass, ich habe das 3 Tage nicht geübt, dieses Stück. Und jetzt geht's. Ja, weil Muskelwachstum und auch das Muskelgedächtnis formt sich in den Pausen. Gute Pausen, gute Regeneration. Jeder Sportler, jede Sportlerin weiß das. Und wir im Musikbereich, wir checken es nicht, weil es uns keiner sagt, weil wir so nicht denken. Weil wir denken, wir müssen am besten jeden Tag üben. Nee, müssen wir nicht. So Regeneration und Pausen so einzuplanen, ist für den Körper und auch für den Kopf genauso wichtig, wie die aktiven Reize zu setzen. Und jeder, der da draußen jetzt zuhört und Sport in irgendeiner Form macht, weiß genau, wovon ich rede. Ist beim Flötespielen nicht anders. Nur denken wir so nicht. Und wenn ich irgendwen jetzt dazu bekomme, das Instrument heute nicht auszupacken, weil er eigentlich eh schon oder sie eh schon dachte, boah, heute habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock da drauf. Wenn du keinen Bock hast, ist das meistens ein Indiz dafür, dass du Pause brauchst. Geht übrigens auch für andere Lebensbereiche. Wenn du keinen Bock hast und sagst, boah, ich habe überhaupt keine Lust heute da drauf, dann braucht dein System ein Reset. Dann braucht dein System Pause. Das ist nichts Verwerfliches, Pause zu machen. Ich weiß, es ist in der Leistungsgesellschaft schwierig anzuerkennen, aber so ist es nun mal. Wir brauchen genauso Pausen und Entspannungszeit und Regenerationszeit, wie wir Phasen haben, wo wir aktiv sind. Das ist die Balance, von denen immer alle reden. Work-Life-Balance am Arsch. Aktivität, Passivität. Anspannung, Entspannung. Jeder Mensch weiß das und trotzdem machen wir es nicht. Wir hasseln wie die Bekloppten, wie in so einem Hamsterrad, beruflich, privat. In allen Lebensbereichen sind wir am Hasseln, 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 Hasseln und wir verstehen nicht, wie wichtig es ist, sich einfach mal zurückzulehnen und einfach mal einen Gang runterzuschalten und sagen, okay, dann mache ich heute mal nichts. Dann chill ich heute einfach mal. Dann übe ich heute nicht. Gehe ich eine Runde spazieren, mache mir einen Kaffee, lese ein Buch, mache einen Filmeabend, whatever it is, treffe mich mit einer Freundin, mit einem Freund, gehe spazieren, habe ich gerade schon gesagt. Egal. Weißt du? Das ist es. Das ist manchmal die beste Lösung, um auf der Flöte sich weiterzuentwickeln. Einfach mal nicht üben. Ist ungefähr genauso wichtig wie der Satz, den ich immer sage, üben darf scheiße klingen. Ist einfach mal nicht üben. Weil manchmal ist das besser, als es mit der Brechstange zu versuchen. Und glaubt mir, ich spreche sowas von aus Erfahrung. Hier spricht die Queen of Brechstange. Ich bin die Queen of Brechstange gewesen. Jahrelang habe ich mir so unfassbar den Arsch aufgerissen und habe nicht verstanden, ganz lange selber nicht verstanden, dass es an manchen Tagen besser gewesen wäre, die Flöte einfach nicht auszupacken. Weil ich so im Film war und dachte, ich muss jede freie Minute nutzen. Und es gibt einfach Momente, wo der Körper einem ganz klar signalisiert, jetzt ist nicht die Zeit, um aktiv zu üben, jetzt ist die Zeit, um zu chillen, jetzt ist die Zeit, um runterzufahren, jetzt ist die Zeit, um Entspannung. zu praktizieren. Release. Dem Körper mal Zeit zu geben, den ganzen Kram zu integrieren, den ich da reingeballert habe. Und wenn man das mal verstanden hat und das in Balance hält, was glaubt ihr, was dann für Fortschritte möglich sind? Weil man nicht mehr gegen diese Stagnation und gegen diese Lernplateaus ankämpft und Widerstand hat und sich selber zerfleischt. Auch hier, ich spreche aus Erfahrung. Ich bin die Queen of Selbstzerfleischung gewesen im Überraum. Deswegen mache ich diesen Content hier ja. Deswegen mache ich diese Podcast-Folgen. Deswegen mache ich meinen Insta-Content. Deswegen unterrichte ich so, wie ich unterrichte, weil ich das selber alles durch habe. Ich fühle das alles sehr. Und ich kann aber sagen, auf der anderen Seite, also ist schon schön, wenn man das dann mal alles geschnallt hat und checkt, mein Körper sagt mir schon, was ich brauche, auch beim Üben. Ich darf darauf hören. Und wenn meine Gedanken so dermaßen abgehen, dass ich anfange, mir selber zu erzählen, wie schlecht ich doch bin und wie dumm und wie scheiße das alles ist und dass ich ja überhaupt nicht vorankomme und etc., dann darfst du dir bewusst machen, wenn diese Gedanken kommen, du brauchst eine Pause. Nichts anderes. Kein Coaching, nein, du brauchst einfach nur Pause. Ja, so, ich hoffe, dass diese Folge dir den Impuls gegeben hat, den du jetzt gebraucht hast. Und jetzt sage ich etwas, was ich sonst nie so sagen würde in der Podcast-Folge. Lass es heute einfach mal mit dem Flöte spielen und guck mal, was passiert. Schau mal, was passiert, wenn du einfach mal nicht übst für 2-3 Tage. Was passiert dann? Und schreib mir das gerne, wenn du möchtest. Ich bin gespannt. So, alles Weitere findet ihr in den Shownotes, den Weg zu meinem WhatsApp-Channel, den ich sehr empfehlen kann, mein Insta-Kanal, meine Website, mein Online-Shop, alles, was ihr irgendwie, wie ihr bei mir euch weiterbilden könnt, wie ihr bei mir Einzelunterricht nehmen könnt, findet ihr alles in den Shownotes. Und ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit bis zur nächsten Folge. Liebe, liebe Grüße und ja, lasst die Flöte mal in der Box und guckt, was passiert. Thank you.